Herr Spuler, Sie sind das, was man einen Theaterbesessenen nennt. Das ist ja nicht die schlechte Grundvoraussetzung für einen Intendanten. Wie kam es denn zu dieser Begeisterung? Gab es so eine Art Erweckungserlebnis fürs Theater?
Oh ja, gab es in der Tat. Und es ist ganz lustig, weil da gerade eine Art Jubiläum zu feiern ist. Meine Großmutter hatte die Platte My Fair Lady der deutschen Erstaufführung mit Paul Hubschmidt, Rex Gildo, Karin Hübner und Friedrich Schönfelder. Und ich hatte mir ganz wahnsinnig gewünscht, die Platte rauf und runter hörend, dass ich das im Theater sehen dürfte. Und Weihnachten 1969 bin ich dann mit meinem Vater ins Theater des Westens gegangen, in Berlin, da wo ich herkomme. Ich bin in Berlin geboren und konnte die Aufführung sehen. Oben, ich glaube, es war auf dem dritten Rang ganz vorne. Und ich habe noch lange, auch weil ich nicht ganz schwindelfrei bin, von diesem Theatergebäude geträumt und mich sofort in es verliebt. Also das Theater des Westens ist insofern ganz besonders, weil es in preußisch blau ist, anstatt in Theaterrot. Aber ansonsten ein richtig tolles, klassisches Theater mit einem goldenen Portalrahmen und eben Rängen und so weiter. Allem, was für ein Kind und ich glaube auch für viele Erwachsene eigentlich ein Theater ausmacht.
Es wurde dann aber nicht das Musiktheater, was Sie gepackt hat, sondern Sie haben ein Regie- und Dramaturgiestudium dran gehängt. Aber das Musiktheater war schon immer so das Prägende sozusagen.
Also das war der Start. Also es gab eigentlich einen Ausflug zum Konzert erstmal, weil ein Verwandter Mitglied der Berliner Philharmoniker war und ich dann manchmal, wenn kein anderer konnte, mit durfte zu den Philharmonikern und die Konzerte hören. Und ich habe also sehr früh schon Karajan erleben können und diesen außergewöhnlichen Konzertsaal und dieses wunderbare Orchester. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Ich habe sehr früh schon Klavierunterricht bekommen, insgesamt auch 10 Jahre Unterricht gehabt. Bin jetzt kein besonders guter Pianist, aber kann dadurch Noten lesen. Meine Eltern sind eigentlich sehr musikalisch. Mein Vater hat Geige und Bratsche gelernt und auch das Schulorchester dirigiert und Cembalo auch gehabt. Und meine Mutter Querflöte. Das heißt also, bei uns gehört es zum guten Ton dazu, ein Instrument zu beherrschen. Die Idee, ich könnte mit meinem kleinen Bruder Kammermusik machen, hat sich allerdings nicht ganz eingelöst. Also nach diesem ersten Erlebnis Musical oder Operette dann eigentlich ein Ausflug ins seriöse klassische Konzertwesen, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin auch heute noch jemand, der eigentlich fast ausschließlich klassische Musik hört.
Dass man sich fürs Theater begeistert, ist ja dann nicht unbedingt, muss nicht dazu führen, dass man das dann auch zum Beruf macht. Im Gegenteil, bei vielen bleibt das so eine private Leidenschaft. Was war dann ausschlaggebend dafür, dass Sie gesagt haben, ich möchte da arbeiten?
Also in meiner Schulzeit hatten wir eine sehr gute Schultheatergruppe mit tollen Schauspielern. Dabei auch. Ich habe eher Hemmungen gehabt zu spielen. Ich habe zwar auch gespielt, aber ich habe dann die Bühnendekoration gemacht und habe vor allen Dingen als Schulsprecher mich dafür eingesetzt, dass die Schultheatergruppe gute Arbeitsbedingungen hatte. Das heißt, mein Hauptengagement in der Schulzeit war eigentlich eher ein politisches. Ich konnte sogar eine Zeit lang ganz Berlin als Landesschülersprecher vertreten und da auch in Funktionen sein auf europäischer Ebene. Das war sehr aufregend. Also es war einen Moment lang eine ernste Überlegung, ob ich nicht in die Politik gehen würde. Ich hatte allerdings Schwierigkeiten, mir vorzustellen, einer bestimmten Partei mich anzuschließen. Und ich wollte auch da meine Freiheit, meine Gedanken haben. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und die Entscheidung fürs Theater war erstmal nicht klar, würde ich sagen. Es gab zwar einen intensiven Theaterbesuch während der Schulzeit, also neben dem Schultheater, wo man Theater selber gemacht hat, eigentlich eine schöne und kuriose Geschichte. Nachbarn von uns wollten unbedingt, dass ich sozusagen ihre Tochter toll finde und hatten dann immer Theaterkarten frei und haben gesagt, ach ey, die verfallen, geht doch vielleicht abends ins Theater, das wäre doch schön. Und so habe ich wirklich ganz wunderbare Aufführungen gesehen in Berlin. Wir hatten, muss ich vorstellen, damals eine Blütezeit des deutschen Theaters in Berlin. Da waren Persönlichkeiten wie Peter Stein in der Schaubühne, Luc Bondy, der leider gerade verstorben ist, ein wunderbarer Regisseur, Grüber, Peter Zadek, Hans Neuenfels, also die Crème de la Crème der Schauspielregisseure haben damals gearbeitet und ich konnte sie sehen und ich habe eigentlich angenommen, dass das so das ganz normale Theaterniveau ist. Das heißt, ich war mir gar nicht bewusst, was für ausgezeichnete Künstler ich da erleben durfte und habe eben auch sehr früh durch diese Nachbarn und dann später durch ein Jugendabonnement Theater der Schulen, ergänzend mit einem Volksbühnenabonnement, eigentlich sehr viel Erwachsenentheater gesehen. Schon in einem Alter, also ab 12, 13 Jahre, wo man vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden hat, was man da gesehen hat. Aber es hat mich geprägt und es hat vor allen Dingen eine ganz große Liebe zu den Bühnenkünstlern geweckt. Und ich glaube, das ist mir heute auch, egal jetzt in welcher Sparte, immer noch das Allerwichtigste. Der lebendige Mensch auf der Bühne und seine ausgezeichnete Leistung, die ich auch als jemand, der im Theater arbeitet, immer noch am allermeisten bewundere von allem. Also ich kann zwar heute gut vor Menschen sprechen, ich habe keine Angst mehr vor einem vollen Saal, vor 1000 Menschen Ansagen zu machen oder auch zu reden, aber diese Möglichkeit, in eine Rolle einzusteigen, sich zu verwandeln, sich in eine fremde Psychologie zu begeben, zu singen, sich komplett zu verändern, das macht mich immer sprachlos vor Bewunderung. Und das ist eigentlich das, wo die Kernliebe zum Theater herkommt.
Sie haben dann ja am Max-Reinhardt-Institut in Wien studiert. Da kommt ja auch nicht jeder hin. Wie war der Weg dorthin?
Also das war interessanterweise mir gar nicht bewusst, um was für ein Elite-Institut es sich handelt. Und das war vielleicht mein Glück. Der jugendliche Star unserer Schultheatergruppe, Klaus Rodewald, heute übrigens Schauspieler am Nationaltheater in Mannheim und wir sind immer noch freundschaftlich sehr eng verbunden, der fragte mich, ob ich vielleicht gucken könnte, wie er seine Vorsprechrollen, ob das gut gemacht ist, was er so zum Vorsprechen hat, weil er sofort nach der Schule, nach dem Abitur eigentlich wusste, er will Schauspieler werden. Und an meinem Geburtstag mal sozusagen den besten Freunden und Freundinnen vorspielte, was er da so vorbereitet hatte. Und alle fanden das ganz toll und ich war eher ein bisschen kritisch. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal mehr einen Tag Zeit nehmen würde und mit ihm vielleicht arbeiten könnte. Ich hatte gar keine Ahnung, was das bedeuten würde. Und dann sagte er eigentlich, ne Mensch, du hast einen Blick dafür und das hat mir sehr geholfen und überleg doch mal, ob du Regie machst. Und dann habe ich immer noch nicht so reagiert. Und dann hat er nochmal die Initiative ergriffen und hat gesagt, guck mal hier, Zürich und Reinhardt-Seminar in Wien, da sind die nächsten Aufnahmeprüfungen, willst du dich da nicht mal anmelden? Und ich hatte von meiner Großmutter gehört, dass Wien eine so wunderschöne Stadt ist. Als Westberliner war man nicht so viel reisend unterwegs. Das heißt, man war in seiner Stadt, ich liebe meine Heimatstadt ungeheuer. Aber Sie wissen, damals noch Zeit der Mauer. Also ich habe 83 Abitur gemacht. Also war es nicht selbstverständlich zu reisen. Und dann dachte ich, Wien, das ist ganz fantastisch. Habe mich also da beworben. Also man kriegt da eine Einladung und das war also, die Aufnahmeprüfung fand in einem Palais Cumberland statt. Auch das fand ich irgendwie, klang ganz schön, direkt gegenüber vom Schloss Schönbrunn. Und da sind wir eine Woche sehr geprüft worden. Eine hochinteressante Aufnahmeprüfung. Und eigentlich das Schöne und gleichzeitig auch mich damals schwer beunruhigende war, dass ich dann an einem Freitag erfuhr, dass ich genommen worden bin und am Montag, so habe ich es zumindest in Erinnerung, das Semester begann. Ich aber meiner Familie gar nichts gesagt hatte, dass ich also diesen Studiengang einschlagen wollen würde. Das heißt, also ich vor dem Problem stand, ein Wochenende zu haben, einen Umzug nach Wien zu unternehmen. Und gut, man hatte als Jugendlicher ja nicht viel, aber dann die Eltern zu informieren. Und auf der Rückfahrt nach Berlin dachte ich, Gott, was ist, wenn ich das alles nur geträumt habe, wenn ich also gar nicht genommen worden bin?
Man streitet sich ja oft darüber, sind solche Institute, sind solche Seminare, sind das wirklich Lehrformen, wo man das Theaterfach lernen kann? Wenn Sie in 2, 3 Sätzen erklären müssten, was Sie dort gelernt haben, was war das?
Also es ist ganz erstaunlich. Also die Institute, die in Deutschland existieren und in Österreich und in der Schweiz, sind in der Regel sehr, sehr gut. So also staatliche Institutionen sind aber jeweils mit unterschiedlichen qualitativen Ausprägungen. Das Reinhardt-Seminar war damals ungeheuer gut in der Ausbildung von Schauspielerinnen. Also ganz große Schauspielerinnen-Persönlichkeiten haben zeitgleich mit mir da studiert. Maria Schrader, Anne Tismer, Sophie Reuss, Katrin Striebeck, um nur einige aufzusehen, Oda Thormeyer, Eva Hosemann. Also eine Phalanx von atemberaubend guten Schauspielerinnen. Männer zu dieser Zeit eher nicht so gut und im Regiestudiengang sind eigentlich weniger wichtige Regisseure daraus hervorgegangen als dann doch einige Intendanten interessanterweise und einige Theaterpädagogen. Das mag man nun unterschiedlich interpretieren. Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt. Ich hatte faszinierende Professoren, zum Teil auch von einer Art Feuerzangenbowle-Qualität. Einige meiner Professoren hatten schon Heinz Neuenfels unterrichtet. Also das heißt, waren schon seit einiger Zeit am Institut, eben große Persönlichkeit mit starken Eigenheiten. Und ich glaube, dass man die Regieausbildung noch hätte besser gestalten können. Aber die umfassende Theaterausbildung und die Arbeit an der Persönlichkeit, die war schon großartig.
Bevor Sie dann Ihr erstes Engagement hatten als Dramaturg am Schauspielhaus Wien, ja, haben Sie die übliche, ich nenne es jetzt mal Ochsentour gemacht, die in den Theatern üblich ist, also über Hospitanzen und Assistenzen. Ich habe immer das Gefühl, das Theater ist ja noch eines der wenigen Institutionen, wo ganz klare Hierarchien sind, wo es wirklich darum geht, welchen Status hat man, wer darf wo, in welche Proben, wer darf wann, in welche Besprechung. Haben Sie diese Ochsentour als Ochsentour auch empfunden oder sagen Sie im Nachhinein, das muss so sein?
Ich glaube, das muss so sein. Ich war mir ja lange Zeit also als so eine Art Quereinsteiger, der ich nicht von Kindesbeinen an wusste, ich möchte zum Theater, sondern der eben dieses außergewöhnliche Erweckungserlebnis hatte, dass man an einem Tag plötzlich feststellt, soll ich das vielleicht machen? Habe ich mich noch während des Studiums lange Zeit mit der Frage beschäftigt, mache ich überhaupt das richtige Studium? Ist das das Fach, wo ich was beitragen kann? Also man möchte ja auch der Theaterwelt etwas geben, Und deswegen habe ich sehr gerne alle Arten von Berufen am Theater einmal ausgeübt, auch sehr lange als Praktikant oder als Hospitant mich den unterschiedlichsten Theaterformen genähert und eben den unterschiedlichsten Berufszweigen und war mir da auch nicht zu schade von Beleuchtung, Ton, Statist, Assistent, Kaffeekocher, Requisiteur, Bühnentechniker. Habe ich, glaube ich, alle Tätigkeiten mal gemacht und davon profitiere ich heute sehr, weil ich eigentlich in den meisten Bereichen auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern, den hochqualifizierten Mitarbeitern, mich unterhalten kann, beziehungsweise ihre Herangehensweise an die Probleme ihres Berufs wieder verstehe. Und das hilft einfach sehr, wenn man nicht sozusagen, wenn nicht eine große Fremdheit da dazwischen steht.
Es ist natürlich so, dass im Theater das eine unheimliche Teamarbeit ist zwischen den verschiedensten Gewerken. Und wenn das nicht klappt, kann das Gesamtergebnis auch nichts werden.
Und Handwerk ist schon auch von einer ganz großen Bedeutung. Also auch wenn wir über Kunst reden, darf man den handwerklichen Anteil des ganzen Berufszweigs Theater und das, was wir unter Professionalität verstehen, darf man nicht unterschätzen und darf man auf keinen Fall vernachlässigen. Und auch den Respekt vom Handwerk. Also ich bin voller Respekt vor den individuellen Leistungen jedes Beleuchters, jedes Toningenieurs bei uns oder auch der Menschen in den unterschiedlichen Abteilungen, Kostümabteilung, Maske. Ich glaube, das Theater ist erst dann reichhaltig, wenn man diesen Menschen auch mit Bewunderung begegnet und auch weiß, was es für Zeit kostet, eine Perücke zu knüpfen, was es bedeutet, ein individuelles Damenkostüm in My Fair Lady von, also britisch 1913, umzusetzen, welche Fingerfertigkeit es braucht und dass man das den Menschen auch zeigt, dass man diese Bewunderung hat für sie.
Aus dem altehrwürdigen Wien sind Sie dann in den Osten gegangen, 1993. Das war ja wirklich noch, ja, das war noch Osten sozusagen. Das war kurz nach der Wende, nach Stendal. Ja. Wie war da? War das sehr fremd?
Das war sehr fremd und ungeheuer wichtig. Ich war insgesamt fast 10 Jahre in den neuen Bundesländern. Und das war eine ausgesprochen prägende Zeit, weil die DDR war ja die dichteste Theaterlandschaft der Welt. Also sie hatten Orte wie Neustrelitz mit 25.000 Einwohnern und einem Musiktheater, das in der Lage war, Tannhäuser aufzuführen und einem Ballettensemble, einem Schauspielensemble. Also ein Reichtum, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich bin genau in dem Moment in diese neuen Bundesländer gekommen, wo diese Landschaft verfiel oder zu verfallen drohte. Mhm. Und wenn man dann als junger Mensch aus dem Westen, steht man unter einem konsequenten Rechtfertigungszwang. Warum jetzt auch noch du? Also wenn wir jetzt alle die Arbeitsplätze verlieren, warum kommst du denn jetzt hierher? Mhm. Also was hast du denn Wertvolles beizutragen zu dem, was wir hier machen? Und auch eben dieses notwendige Verständnis, das sich einfühlen. Warum geht es den Osttheatermenschen so, dass sie das Gefühl haben, es wird alles schlechter? Wo man doch als überzeugter Wessi eigentlich der Meinung ist, ihr solltet euch doch freuen, ihr seid doch jetzt quasi in dem gemeinsamen Deutschland angekommen, die Freiheit ist geschenkt. Und das unter einen Hut zu bringen, also sozusagen ein individuelles Gefühl vieler Bühnenkünstler im Osten, wir verlieren eigentlich ganz viel Berufsqualität und die auch noch Recht haben da drin und gewinnen aber trotzdem Freiheit. Wenn Sie sich vorstellen, also das Volkstheater Rostock, an dem ich von 1998 bis 2002 war, hatte zu besten Zeiten etwas über 700 Mitarbeiter gehabt. Der Zeitpunkt, an dem ich kam, also 98, waren es noch etwas über 300. Das heißt, man hatte quasi die Hälfte der Mitarbeiterschaft abgewickelt. bei gleichzeitigem Halten des Outputs. Hinzu kam noch Sommertheater, dass das sozusagen die Menschen, die da beschäftigt sind, als persönliche Katastrophe empfinden und als Verlust von Arbeitsqualität, dass man sich nicht mehr sorgfältig auf eine Rolle vorbereiten kann, dass man nicht mehr eine Probenzeit hat, möglicherweise von einem halben Jahr, um einen Stoff wirklich zu durchdringen, auszudiskutieren, dass auf einmal ein Ensemble nicht mehr aus 72 Schauspielern besteht, sondern nur noch aus 19. Ja, diese Veränderungen und gleichzeitig die Belastungen, die Medialisierung bedeutet, also der Einsatz von Videotechnik, die man so vorher nicht hatte, Computern, Dispositionssystemen, also eine tägliche Herausforderung im Umlernen und Dazulernen. Ja, also das kann man sich im Westen, glaube ich, habe ich gemerkt, haben sich das viele Leute gar nicht vorstellen können, wie hoch die psychische Belastung war der Kollegen im Osten und wie gering dann doch das Gefühl an persönlichem Qualitätsgewinn im Bereich Theater, also wohlgemerkt im Bereich Theater.
Sie waren ja in Stendal auch am Kinder- und Jugendtheater. Ja. Da würde mich interessieren, ich meine 93, da waren bei uns die Kinder- und Jugendtheater wirklich auch durch eine Zeit gegangen, wo die unheimlich politisiert worden waren. Ja. Auf welchem Niveau war dort das Kindertheater?
Also man muss dazu sagen, dass die DDR hatte ja eine hervorragende Kindertheaterlandschaft auch und sogar Kinderstaatstheater.
Also aber das war ja doch alles natürlich linienkonform, ne?
Ja, ja und nein. Das ist sozusagen ambivalent, wie alles sozusagen in der DDR ambivalent war. Kann man, glaube ich, pauschal nicht so sagen. Zumindest war sozusagen die Versorgung von Kindern mit Theater als Staatsauftrag in einer ganz anderen Weise begriffen als bei uns. Nämlich als wirklich ein Gebiet, in dem man massiv Geld in die Hand genommen und investiert hat und dass man auf einem Niveau, also Ressourcenniveau angeboten hat, wie es das so vergleichbar im Westen nicht
wirklich
gab.
Wirklich so eine Grundversorgung, ne?
Genau, mit eben einem ganz großen Staatstheater in Berlin für Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig aber in Stendal, also einem kleinen Drei-Sparten-Haus, keine eigene Sparte. Die habe ich mitgegründet. Okay. Also das heißt, meine erste Leitungsfunktion war tatsächlich im Kinder- und Jugendtheater und das bestimmt mein Denken auch heute noch. Also ich versuche immer drauf zu schauen, wie verhält sich das Theater, an dessen Gestaltung ich mitwirken kann, im Bereich der Kinder und Jugendlichen.
Das war ja auch eine Ihrer ersten Amtshandlungen hier in Karlsruhe,
genau,
eine Sparte,
genau,
Kinder- und Jugendtheater endlich,
genau,
einzuführen.
Und zwar nicht mit der sozusagen etwas herablassenden Annäherung an Kinder und Jugendliche, wie das einige erwachsene Theatermenschen haben, dass sie sagen, das ist das Publikum für morgen, deswegen müssen wir uns heute darum kümmern, sondern im Ernstnehmen eines Publikums von heute. Also ich kann nur immer wieder Erwachsenen empfehlen, Kinder- und Jugendtheater sich regelmäßig anzusehen. Ich glaube, dass das heute und damals auch schon die Sparte ist, die das meiste Experiment wagt, wo Formvielfalt am selbstverständlichsten ist, wo den Darstellern viel mehr abverlangt wird als Darstellern im Erwachsenenbereich. Man erwartet heute von einem Kinder- und Jugendtheaterdarsteller, dass er natürlich singen kann, ein Instrument beherrscht, Ansätze von Pantomime, Ansätze von Clownspiel beherrscht, am besten noch auch noch jonglieren kann, also Figurenspiel, verschiedenste Theaterformen beherrscht.
Und er muss auch ganz anders reagieren können auf die Kinder.
Spontanität, ja, den direkten Kontakt mit dem Zuschauer suchen, sich individuell auf Vorstellungen anpassen müssen und das Gleiche bei schlechterer Bezahlung und schlechterer Berufsaussicht. Also ganz hoher Respekt auch da wieder meinerseits vor Kinder- und Jugendtheaterdarstellern.
Wenn wir weiter in Ihrem Lebensweg gehen, ja, vom Osten kamen Sie dann in die traditionsreichen Unistädte in Baden-Württemberg. Zuerst Tübingen, dann von 2002 bis 2005 und anschließend Heidelberg. Ja, das waren ja kleinere Theater, aber wichtige Theater. Also die hatten ja auch eine Tradition schon immer. Die hatten junge Dramatik, die waren politisch eine ganze Weile auch. Wie kamen Sie da an? Was haben Sie in diese Station gegeben?
Vielleicht sollte ich, bevor ich Ihre Frage beantworte, noch einmal einen Blick zurückwerfen. Nämlich, was hat eigentlich diese Zeit im Osten also einem mitgegeben ins Reisegepäck? Also wenn man jetzt so ein Leben als eine Art Reise mit einem Koffer, gerade beim Theaterleben, wo man sehr häufig die Städte wechselt, hat man sozusagen eine Art gedanklichen Koffer bei sich. Ja. Und jede Station, in der man ist, tut etwas in diesen Koffer hinein. Also ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen wie eine Art Gaststudium im Osten betreiben dürfen und damit ganz wichtige Elemente in meiner Biografie mitbekommen. Auch, wieso machen wir diesen Beruf? Wie begründet man die Existenznotwendigkeit? Wie kann man nochmal auch Politikern klar machen, was Theater ausmacht? Wenn man, wie in Rostock, eben jeden Tag irgendjemanden gegenüber begründen muss, warum dass Theater und die Kunst eine Art Menschenrecht sind und überlebensnotwendig und eben nicht ein schöner Zusatz, sondern eben für den Menschen ursächlich wichtig sind, dann übt das eben in einer Situation oder hilft einem sehr in einer Situation, wo Theater nicht konsequent in Frage gestellt wird. Ich finde, wir sind hier in Baden-Württemberg in einem sehr positiven Umfeld. Wir haben eine hohe Theaterdichte in einem abgestuften System. Es gibt 3 Landestheater, 7 Stadttheater und 2 Staatstheater, ein Nationaltheater. Das heißt also so eine Art Hierarchiepyramide mit einer großen inneren Verbundenheit, einer hohen Kollegialität. Und eine besondere Baden-Württemberger Eigenschaft ist, dass die Menschen, dass man guckt, wo sind junge Theatermacher an den Landestheatern, wie fördert man die, wie befähigt man die, den nächsten Führungsposten zu übernehmen. Und das zeichnet Baden-Württemberg vor allen anderen Theaterbundesländern aus, dass es eben eine hohe Fürsorge der Politik eigentlich durch alle Parteien hindurch gibt für die Kunst und insbesondere für die Theaterlandschaft.
Und dass man das auch so sieht, dass quasi die kleineren Theater auch die Basis bilden für eine Ausbildung für die größeren Bühnen.
Genau.
Also dass man diese Kernaufgabe oder diese Grundarbeit sozusagen macht und dann aber auch versucht, die Leute ja zu halten beziehungsweise ihnen die Chance zu geben, an die nächstgrößere Bühne zu wechseln.
Und das ist mir als großes Glück widerfahren. Mhm. Und als ich man hat sozusagen, wenn man sich um eine Intendanz bewirbt, muss man durch mehrere Anhörungsrunden gehen. Ich erinnere mich noch, wie ich in dieser ehemaligen Stuhlfabrik sitze in Tübingen und neben mir sitzt der Staatssekretär für Kunst, Michael Sieber. Und ich werde nach dem Programm gefragt und ich sage, dass ich auch die zeitgenössische Dramatik sehr, sehr gerne fördern würde. Und er sagt dann, naja, sagen Sie mal ein paar Namen. Und ich nenne diese Namen davon ausgehend, dass er eigentlich nicht weiß, wer diese jungen Autoren sind. Und er hat dann gesagt, natürlich wüsste er das. Und da war doch die Uraufführung da und da. Und ich erlebte einen Politiker, der sich wirklich ganz aus innerem Bedürfnis heraus vehement für die Kunst interessiert, mit dem man sich auf Augenhöhe unterhalten konnte. Das hat mich unglaublich gefreut. Und diese große Freude habe ich, glaube ich, ausgestrahlt. Und das hat mir, glaube ich, auch dazu geholfen, diese Intendanz zu übernehmen. Ich war damals bei der Wahl, glaube ich, 37. Und das war kurz vor meinem 37. Geburtstag, war wirklich einer der jüngeren Intendanten durchaus und stolz, mich in eine Reihe zu begeben in Tübingen von Menschen, die die Theaterlandschaft prägen. Mhm. Also das Selbstverständnis des Tübinger Hauses ist, die Mitarbeiter erziehen den Intendanten und machen den Start klar für die größeren Aufgaben. Da bin ich auch heute noch ausgesprochen dankbar. Also es ist ein sehr teamorientiertes Arbeiten, ein sehr hartes Arbeiten, weil man Landestheater ist und die ganze Fläche bereist. Die Mitarbeiter haben wirklich das Beste getan, um mir zu helfen, Intendant zu sein. Und ich habe versucht, ihnen ein guter Intendant zu sein und habe das Theater, glaube ich, zu einer großen Bedeutungssteigerung gebracht, was die Zahl der Aufführungen betrifft, was die Vernetztheit betrifft in der Stadt und was die Abstecher betrifft.
Das war natürlich die beste Visitenkarte für den Sprung dann an das Theater in Heidelberg. Bevor wir auf das Theater in Heidelberg eingehen, vielleicht noch, ja, Sie haben es vorher auch mal angedeutet, Theaterleben ist ein unstetes Leben. Also man wechselt alle paar Jahre, man wechselt damit auch den Freundeskreis. Persönlich ist es immer schwer, da Fuß zu fassen. Und Heidelberg war, denke ich, neben der erfolgreichen Arbeit, die Sie dort am Theater geleistet haben, ja, auch persönlich eine ganz, ganz wichtige Station. Ja. Ich will jetzt nicht das Bonmot bemühen, dass Sie Ihr Herz in Heidelberg verloren haben, aber Sie haben dort geheiratet.
Formal richtig muss man ja sagen, ich habe mich verpartnert. Wobei ich viel lieber sagen würde, ich habe mich verheiratet. Also ich habe meinen Mann dort kennengelernt und ich habe mich sehr gefreut, welche Öffentlichkeit das da erfahren hat. Sogar die Bild-Zeitung hat berichtet darüber. Und dass augenscheinlich die Tatsache, dass das eine Öffentlichkeit gefunden hat, wieder auch jungen Menschen geholfen hat, zu sagen, wow, das ist, finden wir toll, das ist vorbildhaft und gibt uns Mut, vielleicht auch so einen Schritt zu gehen.
War es trotzdem schwierig?
Eigentlich nicht, wobei man sich schon wundert, also zur damaligen Zeit war das so, ich weiß eigentlich gar nicht, ob sich das jetzt inzwischen geändert hat, dass man im Meldeort sich verpartnern lassen musste. Ich hatte erst gedacht, mein Gott, nicht so ein großer Aufwand und das ist immer, wenn man in so einer öffentlichen Funktion ist, dann immer auch die Frage, wen lädt man ein? Ich habe Angst, Menschen vor den Kopf zu stoßen, bin ungern unfreundlich. Ich habe dann gedacht, na gut, dann machen wir das in Hamburg. Was ja jedes heterosexuelle Paar durchaus gekonnt hätte, aber nein, das war nicht zugelassen.
Okay.
Und das könnte ich mir vorstellen, ist für ältere Menschen, die diesen Schritt gehen wollen, also ältere homosexuelle Menschen, vielleicht sogar ein Problem, wenn sie in einem kleineren Ort sind und nicht wollen, dass es bekannt wird. Also da sind so kleine Formen von Repression, die einen dann doch wundern. Oder dass ich jetzt meine Steuererklärung bekomme als Frau Spuler, finde ich manchmal lustig und manchmal ein bisschen seltsam, weil augenscheinlich in unserem hochcomputerisierten Land es nicht möglich ist, einen Computer nicht so vorgesehen zu programmieren. Es ist einfach nicht vorgesehen und ich würde halt denken, es will nicht vorgesehen sein. Sonst von den Menschen kann ich eigentlich sagen, dass ich nicht ein einziges negatives Wort überhaupt erfahren habe.
Meinen Sie, es ist im Theatermilieu vielleicht schon weniger problematischer als in anderen?
Nein, ich glaube, dass sich sehr viel getan hat in unserer Gesellschaft eigentlich. Ich maße mir nicht an zu sagen, dass wir im Theater in irgendeiner Hinsicht weiter wären als der Rest der Gesellschaft. Ich glaube, das ist eine fromme Illusion. Was uns auszeichnet vielleicht vor anderen Institutionen ist, dass wir so multikulturelle Arbeitgeber sind. Das heißt, wo wir vielleicht Zeichen setzen können, ist das Miteinander verschiedener Religionen, verschiedener Kulturen, Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Also wir sind am Staatstheater in Karlsruhe ja jetzt, also wir haben 40 unterschiedliche Nationen und das freut mich einfach sehr. Mhm. Also das kann man im Theater lernen, Offenheit anders denkenden Menschen gegenüber oder Menschen mit anderer Herkunft, Menschen mit anderer Muttersprache, Menschen, die vielleicht nicht Deutsch können. Sie müssen sich vorstellen, dass in der Oper versammeln sich ja Menschen auf der Bühne, die in einer Sprache singen, die möglicherweise nicht ihre Muttersprache ist, von einem Komponisten, der mit ihrem Herkunftsland eigentlich nichts zu tun hat, der aber möglicherweise auch in einer für ihn Fremdsprache komponiert hat und lauter Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die sich über die Musik treffen. Also deswegen liegt mir die Oper auch so sehr am Herzen als vielleicht die allerschönste und großartigste Kunstform, weil sie eben diesen Versammlungscharakter hat. Also den Versammlungscharakter von Musik, von szenischer Darstellung, von bildender Kunst in der Ausstattung und eben von zwei Wegen eine Geschichte zu erzählen, einmal über die Bühnenhandlung und einmal über die musikalische Komposition und dann eben diese Versammlung von Menschen aus aller Welt, die sich für diesen einen Zweck treffen. Also das, ich finde also so, die Oper ist die Königin der Kunstformen.
In Heidelberg eben haben Sie nicht nur persönlich dann einen großen Schritt getan, sondern auch als Intendant. Sie ja, haben das Haus zu ganz, ganz hohen Besucherzahlen gebracht. Sie haben es wirklich geschafft, auch das Publikum zu verjüngen. Und Sie haben dann den großen Umbau, Neubau gemeistert und haben sozusagen auch das Heft in die Hand nehmen müssen, insofern, als dass Sie ganz viele Spenden zusammentrommeln mussten, weil sonst das Projekt auch gescheitert wäre. Also es war klar, wenn nicht die Bevölkerung sozusagen für ihr Theater einsteht, kann es nicht in der Weise neu gebaut werden, umgebaut werden, wie es eigentlich für ein modernes Theater sich gehört.
Also man muss dazu sagen, dass die Arbeit am Theater Arbeit des Kollektivs ist, also eine große Teamarbeit. Das heißt, ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern das haben wir zusammen gemacht. Und im Fall des der Theatersanierung in Heidelberg haben es wirklich alle Bürger der Stadt zusammen gemacht. Also es war eine ganz große Bürgerbewegung. Das
Aber
war
Sie
eigentlich
haben
das
Sie dazu
Schöne.
Gebracht, dass Sie sich so für Ihr Theater engagieren.
Nee, ich konnte vielleicht die Begeisterung, die ich selber an meinem Beruf habe und die ich selber am Theater habe, konnte ich vermitteln. Und da haben aber alle Theaterleute einzigartig mitgezogen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben eigentlich einen GAU erlitten. Man hat uns von einem Tag auf den anderen das Theater aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das ist erstmal das Furchtbarste, was man eigentlich erleben kann. Das war ein Tag vor einer großen Opernpremiere, Madame Butterfly. Und am Abend sollte eigentlich die Rocco Horror Show stattfinden, eine aufwendige musikalische Schauspielproduktion. Und dann war das Theater zu. Und wir sind dann in ein soziokulturelles Zentrum gegangen und haben unplugged, also bei freiem Eintritt, die Rocky Horror Show gesungen und gespielt. Und parallel bin ich mit meinem Generalmusikdirektor in eine gotische Kirche gegangen und wir haben uns angeguckt, ob wir die als Ersatzspielstätte für die Madame Butterfly Premiere machen konnten. Ich hatte damals einen Partner, den ich aus tiefstem Herzen auch heute noch bewundere, Cornelius Meister, der mit 24 Jahren Generalmusikdirektor in Heidelberg wurde, der jüngste Generalmusikdirektor damals in Deutschland mit Personalverantwortung für über 60 Musiker und Wirtschaftsverantwortung, also erstaunliches Talent. Und hätte ich ihn nicht an meiner Seite gehabt, hätte ich mich das nicht getraut. Wir haben dann tatsächlich ohne Probe diese Premiere in dieser Kirche stattfinden lassen, ohne Monitore, das Orchester hinter den Sängern platziert. Die Sänger ohne Blick auf den Dirigenten, nur allein ihrem Gehör vertrauend, hat er sie sicher durch die Aufführung gebracht und es war ein triumphaler Erfolg. Und die Bevölkerung hat einfach anerkannt, dass wir an diesem Abend und an den Folgeabenden weiter gespielt haben. Das heißt, wir haben nicht gesagt, das Theater ist jetzt zu, können wir auch nichts machen, sondern wir haben gezeigt, wie wichtig uns unser Beruf ist und dass wir neben der Kunst auf der Bühne auch noch etwas anderes haben, was uns unendlich wichtig ist, ist der Zuschauer. Und dass wir für den Zuschauer alles geben und dass wir den Zuschauer auch nicht um seine Aufführung, auf die er sich freut, betrügen dürfen. Und haben dann die Zuschauer eingeladen, uns zu folgen in Schulaulen, in unbekannte Orte. Später war es dann ein Zirkuszelt, aber erstmal waren das ungewöhnliche Orte, wo wir zum Teil das Bühnenbild gar nicht bieten konnten und haben dann gesagt, also das ist die Aufführung. Wenn ihr der Meinung seid, das ist ein Gegenwert für die Karte, die ihr bezahlt habt, danken wir euch sehr. Wenn ihr euer Geld zurückhaben wollt, kriegt ihr das Geld zurück. Und die Zuschauer haben es eigentlich komplett anerkannt. Wir haben von, glaube ich, 30 Vorstellungen in den nächsten Wochen nach der Schließung nur 3 nicht stattfinden lassen können. Das ist eine große Zahl. Und das geht eben auch nur wiederum, wenn man sich als Team auf diese gemeinsame Aufgabe verständigt. Das kann man als Intendant nicht anordnen.
Aber vielleicht war das wirklich auch so, vielleicht braucht es manchmal auch so etwas, dass die Leute merken, was ihnen das Theater eigentlich wert ist. Also ja. In dem Fall auch im ganz monetären Sinne oder so. Genau. Ja, dass sie wirklich merken, ja, wenn das Theater nicht mehr da wäre, was würde mir da fehlen?
Und eigentlich bin ich auch an dieser Aufgabe gewachsen und konnte mich an dieser Aufgabe in Qualitäten beweisen, die mich vielleicht auszeichnen. Also Überzeugungskraft, Zuwendung zum Zuschauer, Zuwendung zum Menschen. Ich glaube, man kann sagen, dass ich keine Berührungsängste habe, dass ich verstehe mich als Intendant zum Anfassen. Habe auch in Karlsruhe mich sofort am Beginn meiner Intendanz immer an den Ausgang gestellt. War mir nicht zu schade, Theaterzeitungen zu verteilen und den Leuten einfach zu sagen, das ist der Neue. Wenn Sie ein Problem haben, sprechen Sie mich an. Und ich glaube, so kennt man mich inzwischen in Karlsruhe, dass ich auch vehement an Ereignissen der Stadt teilnehme, dass ich mich da gerne einbringe. Also das ist nicht ein Zweckpragmatismus, sondern das ist eine innere Überzeugung. Das Stadttheater, das Staatstheater ist ein Bestandteil der Stadtgesellschaft und hat da seine Aufgabe zu leisten, die Stadt mitzuprägen. Also so verstehe ich Theater heute. Ich glaube, dass sich diese Institution stark wandelt. Mhm. Also ich bin ein ganz überzeugter Freund und Verfechter der deutschen Theaterlandschaft als der schönsten und besten Theaterlandschaft der Welt. Ich vertrete diese politische Überzeugung auch in verschiedenen Gremien. Also ich bin im Vorstand der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins, auch im Vorstand von Opera Europa, der Europäischen Opernvereinigung. Also ich bin auch konsequent theaterpolitisch tätig aufgrund meiner Überzeugung für diese Theaterlandschaft. Und gleichzeitig versuche ich mit einem Kreis von innovativen Intendanten Zukunft zu denken, also dass wir uns Gedanken darüber machen, wie muss sich diese Theaterlandschaft verändern, damit sie in Zukunft noch besteht. Das heißt, Theater muss ja immer die Gesellschaft reflektieren, in der es sich befindet und diese Gesellschaft verändert sich. Wir haben es eigentlich mit einer Erosion der bürgerlichen Mitte zu tun. Das ist auch etwas, wo die Medien mitkämpfen, die politischen Parteien mitkämpfen. Das heißt, also, was macht Stadtgesellschaft eigentlich aus? Genau. Für wen arbeiten wir? Ich glaube, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, Theater zu verstehen als ein Kunsttempel, an dem abends ausschließlich Hochkultur geboten wird, sondern ich glaube, wir haben eine privilegierte Position innerhalb der Städte, im Stadtzentrum an kostbaren Grundstücken, die uns dazu verpflichtet, uns der Stadtgesellschaft auch tagsüber zur Verfügung zu stellen, eine Art Kulturzentrum zu sein, tagsüber offen zu sein, transparent zu sein, ein Aufenthaltsort, Arbeitsplatz, ein Genussort, ein Ort für Hochkultur und Breitenkultur gleichermaßen. Also ich vertrete ganz stark die Idee einer Öffnung des Theaters, also der Versuch, alle Menschen zu erreichen, sehr genau zu gucken, welche Bürgerinnen und Bürger oder welche Bewohner der Stadt erreichen wir noch nicht. Also am Staatstheater Karlsruhe sind wir auf einem sehr erfolgreichen Weg, denke ich, erreichen aber zum Beispiel migrantische Bevölkerung noch unzureichend. Und ich nehme das sehr gerne als Aufgabe an. Und wir verstehen uns auch ganz stark als politische Institution. Also wir wollen uns auch zu unserer Gesellschaft bekennen und mit Idealismus unsere Gesellschaft prägen und reflektieren. Und jetzt, wo wir einem Bauprozess auch gegenüberstehen, sind diese gedanklichen Überlegungen nochmal doppelt wichtig. Und ich freue mich sehr, dass unsere ausgezeichneten Architekten, also das Wiener Büro, die Lugan-Meißel, mit dieser Idee der Öffnung ganz viel anfangen kann. Und dass die sich auch in dem Entwurf für ein künftiges Karlsruher Theater ganz optisch niederschlägt. Das Karlsruher Gebäude ist ja jetzt ein bisschen eine hermetische Burg, die ich übrigens als Architektur sehr interessant finde. Aber der Originalentwurf von Betzner, der noch viel transparenter war, der durchlässiger war, der einladender war von der Gestik.
Nicht die Schwellenangst, so
genau, von Jonathan. Genau. Schwellenangst ist ein ganz wichtiges Stichwort. Der hat mir noch besser gefallen. Und die Lugan-Meißel, jetzt dieses hoch angesehene Wiener Büro, das gerade den großen österreichischen Staatspreis gewonnen hat, die haben sich eben Gedanken darüber gemacht, wie können wir einerseits zu Original Betzner zurückkommen und wie können wir das Gebäude optisch öffnen. Also mit großen Glasscheiben im Erdgeschossbereich und im ersten Stock mit einer einladenden Treppe. Also hier die Aufforderung an uns, Theater offen zu denken und wirklich zu sagen, nein, wir sind nicht für einen begrenzten Kreis von Menschen da, sondern wir sind für sehr viele Menschen da.
Aber das ist natürlich spannend, wenn das zu einer Zeit zusammenfällt, wo das Theater so im Umbruch ist und man die Chance hat, das Theater als Gebäude dann wirklich auch dementsprechend neu zu gestalten. Was mich noch interessiert, was bedeutet das künstlerisch? Also Sie haben ganz viele Spagatübungen angesprochen, ja. Viele sagen, ja, ist das dann überhaupt noch ein Theater? Sie haben vorhin mal den Begriff Kulturzentrum genannt. Ja. Jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo viele Menschen sagen, es kommen so viele Menschen anderer Herkunft zu uns. Was finden die in unserem Theater? Was bieten wir ihnen eigentlich? Wie präsentieren wir unsere Kultur auch? Und man muss ja nicht das blöde Wort der deutschen Leitkultur bemühen. Aber die Frage ist natürlich schon, sind die Theater nicht auch ein Hort? Sind sie nicht auch Bewahrer unseres kulturellen Erbes? Also ist dieser Spagat zwischen dem Aufführen von Klassikern, in welchen Inszenierungen auch immer, und der Förderung neuer Dramatik und Volkstheaterprojekten, Flüchtlingsprojekten, ist das nicht ein Riesenspagat? Und wo setzt man da vielleicht Schwerpunkte? Was lässt man vielleicht auch fallen?
Also ich glaube, dieser Spagat ist es genau, der die Arbeit so reizvoll macht. Ich verwende gerne den Begriff vom Museum und vom Labor, dass wir gleichzeitig sind. Wir sind auf alle Fälle ein Museum, in dem wir die ganz berühmten Meisterwerke der dramatischen Geschichte und der Opernliteratur, des Tanzes, des Balletts und der Konzertliteratur bewahren und wieder aufführen.
Und das soll
und vielleicht
auch so bleiben.
Vergessen, das muss so bleiben. Das ist eine unserer zentralen Aufgaben. Und hier kommt noch ein anderer Begriff sehr zum Tragen, nämlich der der Qualität. Wir müssen versuchen, das auf allerhöchstem Niveau zu tun. Sie wissen, dass wir uns seit Jahren dem Barock widmen auch. Hier gibt es ja den Begriff der historischen Aufführungspraxis. Das heißt,
bei den Händel-Festspielen vor allem.
Zum Beispiel, ja. Also da sind wir verpflichtet dazu, auf der Höhe der Forschung der Zeit Museum zu sein und möglicherweise sogar vergessene Schätze zu bergen und auszugraben und die dem Zuschauer wieder zu Gehör und dem Zuhörer zu Gehör zu bringen mit den besten Kräften, die wir verfügen können. Das ist so schön in Karlsruhe, dass wir wirklich die tollsten Countertenöre der Welt in Karlsruhe versammeln können und nicht nur sie hierher holen können, das kann mit Geld, können das viele, sondern wir entwickeln sie auch. Also Karlsruhe ist berühmt dafür, dass es eben die berühmten Stimmen von morgen vor Ort entwickelt. Also auf der einen Seite eben mit Stolz und mit aller Energie auf höchstem qualitativen Niveau das Museum und gleichzeitig aber auch unbedingt das Labor. Also so wie jedes Museum auch eine Forschungseinrichtung hat, ja, und natürlich auch immer die heutige Zeit reflektiert. Und übrigens in Karlsruhe in einem wunderbaren Umfeld für uns befinden, mit der Staatlichen Kunsthalle, mit dem ZKM, dem Kunstverein und dem Landesmuseum. Also ein solcher Reichtum da ist an Kulturinstitutionen, die sich auch noch gut verstehen, also wo man auch eng zusammenarbeiten kann und zusammen stärker sein kann. Eben auch wirklich das Zukunftslabor, wo man gucken kann, wohin geht unsere Gesellschaft? Wie antwortet das Theater darauf? Was sind musikalische Formen von morgen? Was sind Aufführungsformen von morgen? Wie spielt man überhaupt? Welche Kombinationen von modernster Technik und Spiel gibt es? Und wir auch uns an der Diskussion beteiligen müssen. Springen wir komplett auf den medialen Zug auf? Also sind wir stark, beschleunigt, wild, laut, medial? Oder sind wir die Entschleunigungsoase, also das Gegenmodell, wo man die Ruhe findet, wo wir ganz auf den Menschen setzen, wo der Mensch dem Mensch ohne die Technik quasi antwortet und Fragen stellt? Also da habe ich auch keine Antwort, sondern ich finde, wir müssen diese Bandbreite bieten. Wir müssen auf der einen Seite die Entschleunigung bieten, das Zuhören, das Erleben von Mensch zu Mensch und auf der anderen Seite aber auch austesten, was technisch geht. Und es kommt noch eine dritte Aufgabe hinzu, die wir in Karlsruhe sehr stark gemerkt haben, jetzt auch im Zuge der Ereignisse in Frankreich, nämlich, dass wir ein Ort sind, wo Menschen mit Menschen reden können, also auch Zuschauer mit Zuschauern. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die zunehmend, ohne dass ich es dramatisieren will und ohne dass man das über einen Kamm scheren darf, aber die eine Tendenz hat zur Vereinsamung und eine Tendenz zum Reden mit Medien, also Facebook, Twittern, SMS, Computerchatten, im Internet surfen. Aber der Mensch-zu-Mensch-Kontakt, der hat, glaube ich, nachgelassen. Auch mit dem Auseinanderbrechen der großen Familieneinheiten. Und ich erlebe bei unseren Zuschauern eine Sehnsucht nach Verständigung, damit mit anderen Menschen über solche Themen zu reden. Wie gehen wir jetzt mit dem Problem Zuwanderung, Flüchtlinge um? Was bedeutet das für uns? Gar nicht im Sinne von einer weiß es und beantwortet den anderen die Fragen, sondern dass man sich über die eigenen Sorgen austauscht. Und da kann Theater auch ein Ort sein und muss ein Ort sein. Also ein Ort, der Kommunikation in einem ganz umfassenden Sinne, ein Treffpunkt, ein lebendiges Herz der Stadt, das für die Stadt schlägt und wo man weiß, man hat eine Art Zuhause, ein Wohnzimmer, wo man auf andere Menschen trifft und mit ihnen ins Gespräch kommen kann, in den Austausch kommen kann.
Wäre das einer Ihrer Wünsche für die Zukunft, das Theater mehr als Vorbild und als Laboratorium der Zukunft zu sehen?
Ach ja, das würde mir schon recht gut gefallen, also ohne dass ich da vermessen sein will. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt befähigt sind, Antworten zu geben, sondern es geht darum, dass man uns die Möglichkeit gibt, die interessanten Fragen zu stellen oder mit der Gesellschaft zusammen die Fragen auf interessante Art und Weise ausloten zu dürfen. Also man spricht ja nicht umsonst von einer gewissen Narrenfreiheit. Also wir haben ja auf der Bühne die Möglichkeit, ins Extrem zu gehen. Und das Schöne ist, dass uns ja gerade die Zuschauer für dieses ins Extreme gehen bewundern. Ob das jetzt die Sängerin ist mit den fantastischen Koloraturen, ob das der Heldentenor ist, der über mehrere Stunden hinaus eine gigantische Partie meistert, ob das die Darstellerin der Medea ist, die glaubhaft die Mörderin ihrer Kinder verkörpern muss, ob das jemand ist, der einen zeitgenössischen, schwierigen, komplexen Text auf der Bühne bewältigt, ob das eine Balletttänzerin, ein Balletttänzer ist, der Sprünge macht, die wir uns auf keinen Fall zutrauen, der Virtuose im Orchester, der es schafft, einerseits Teamplayer zu sein und andererseits ausgezeichneter Solist. Also wir können ins Extrem gehen, wir müssen uns diese Freiheit nehmen und wir können damit der Gesellschaft sagen, guck mal, das passiert, wenn man ins Extrem geht.
Sie haben jetzt hier in Karlsruhe mit dem Neu- und Umbau nochmal einen ganz, ganz großen Brocken vor sich. Was sind Ihre persönlichen Zukunftspläne noch, Ihre Wünsche? Gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, ja, den Abschluss möchte ich hier noch auf jeden Fall erleben oder ich möchte noch den und den Sprung und die Station auf jeden Fall noch aktiv gestalten?
Also ich habe bisher die Theater, die mir überantwortet worden sind, immer stärker verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Zukunftssicher, das war mir ganz besonders wichtig, leistungsstark und akzeptiert in der Stadtbevölkerung. Das wären so die drei Merkmale, die mich interessieren. Das ist freundlicherweise auch bedankt worden in Heidelberg mit der Ehrenmitgliedschaft des Theaters und in Tübingen mit einer Medaille der Stadt. Und ich würde mich freuen, wenn ich in Karlsruhe auch sagen kann, ich habe das Haus stärker an meinen Nachfolger übergeben, als ich es vorgefunden habe. Und ich habe es verdammt stark vorgefunden. Ich würde mich außerordentlich freuen, wenn ich das Schauspielhaus eröffnen dürfte, das der erste Teil dieses Bauprozesses sein soll. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, dass mein Team und ich Bauerfahrungen zum Teil mitbringen und dass ich da vielleicht eine wichtige Beratungsarbeit leisten kann.
Sie sind ja bisher die Sprossen der Theaterkarriereleiter, fast traumwandlerisch sicher emporgestiegen. Ja, wo geht das noch hin?
Also kurioserweise ist das nicht eine irgendwie geplante Karriere gewesen, sondern das hat sich, sagen wir mal so, ergeben. Wo ich eigentlich mein Glück daraus ziehe, ist diese Förderung von jungen Künstlern eigentlich. Das ist mir wichtig. Mir ist gar nicht so wichtig, dass es jetzt immer das größere und noch größere Haus sein muss. Das größere Haus ist dann wichtig, wenn sich damit die Möglichkeiten erhöhen. Also das ist das Glück. Also dieses unbegrenzt künstlerisch denken können ist sehr schön.
Und noch ein größeres Haus, was noch mehr Aufmerksamkeit hat?
Ich glaube, die Aufmerksamkeit kann man auch bei kleinen Häusern gut erreichen. Die liegt in der Frage, wie interessant das ist, was man macht. Also Größe ist kein Garant für Aufmerksamkeit. Größe ist auch kein Garant für Relevanz. Förderung junger Menschen macht mich grundsätzlich glücklich. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann auch nochmal zu unterrichten oder intensiver zu unterrichten, als ich das momentan tue. Also ich habe eigentlich zwei regelmäßige Kurse für Theatermanagement. Ich bin auch in mehreren Juries, zwei Gesangswettbewerbe, die beiden wichtigen Opernregiepreise für junge Opernregisseure darf ich mit begleiten. Also diese Förderung des Nachwuchses ist etwas, was mir ungeheuer am Herzen liegt. Und offen gesagt in zunehmendem Maße auch die Politik. Also das ist für mich auch noch eine Option, kulturpolitisch noch stärker tätig zu sein, als ich das momentan schon bin.